Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. So, haut hin. Okay, wir haben heute ganz was Besonderes vor, der Adnan und ich. Das haben wir gestern noch auf dem Berg bei der fortschreitenden Offenbarung ausgeheckt. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Schauen wir mal. Also wir haben uns jedenfalls bemüht. Sagen wir es mal so. Den Rest muss der Heilige Geist machen. Wir werden heute, natürlich, ihr braucht 3 Tage Zeit, von Buchdeckel zu Buchdeckel predigen, gell? Von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung, Apokalypse. Aber wir wollen ganz kurz eine Einleitung machen, weil das Thema des heutigen Tages ist, was ist unser Auftrag? Ganz generell für jeden von uns und natürlich für uns als Gemeinde, als Organismus, als Leib Christi. Eine ganz kurze Einleitung. Zunächst einmal müssen wir uns vergegenwärtigen, warum existieren wir überhaupt? Warum bist du und ich in Existenz? Wir lesen das gleich im ersten Buch der Bibel, im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Hier sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, der uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Stellt euch das mal vor, Gott sagt, wir wollen den Menschen schaffen zu unserem Ebenbild, in seinem Ebenbild, mit Schöpfungskraft in unseren Worten. Der Glaube und unsere Worte haben enorme Kraft. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und das ist die Zuversicht, die wir haben dürfen als Christen. Wir sind nicht verloren in den endlosen Weiten des Universums als sinnlose Evolution, als Produkt einer sinnlosen Evolution, sondern wir sind geborgen in seinen barmherzigen und liebenden Armen. Was ist das für eine andere Perspektive? Und das gibt uns eigentlich die Zuversicht und den Frieden und die Hoffnung und die Kraft. Die Frage ist nun, warum hat uns Gott geschaffen? Der hat so viel Ärger mit uns gehabt, bis dorthin, dass er in seinem Sohn für uns sein Leben opfern musste. Er hat das Äußerste gegeben, was ein Mensch geben kann, was ein Wesen geben kann, Gott geben kann, sich selbst. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott in seinem Sohn für uns gestorben ist, auf das wir leben. Aber warum macht Gott das? Wie konnte Gott so etwas Törichtes machen? Fragt sich vielleicht der eine oder andere. Er wollte Gemeinschaft mit uns. Gott liebt die Beziehung des Gegenüber. Und ich habe es vor einigen Tagen auch auf Facebook gepostet. Das Geschenk Gottes an uns Menschen ist Familie. Das ist das Schönste, was es gibt. Und der Feind zerstört und zerlegt Familie. Schritt für Schritt. Aber das schönste Geschenk, das Gott uns machen konnte, ist Familie. Unser Basislager ist unsere Ehe, unsere Familie. Dort schöpfen wir die Kraft. Dort lernen wir auch als Menschen Sozialkompetenz. Das lernen wir in keiner Bildungsstätte.
Darf ich das gerade sagen, was ich nachgeschaut habe in meiner hebräischen Übersetzung, was da für ein Wort für Ähnlichkeit steht? Bei mir steht Ähnlichkeit, uns gleich, uns ähnlich. Das hebräische Wort heißt Demut. Und es bedeutet im Deutschen auch nur einfach mit Vergleichenden, wie übersetzt, abgeleitet von Dama gleichen, beschreibt das Wort wie die Ähnlichkeit eines Sohnes mit dem Vater oder einer Nachbildung mit dem Original.
Vielen Dank. Also, warum hat uns Gott geschaffen? Er wollte Beziehung zu uns. Er wollte Beziehung zu einem Gegenüber. Und darum hat er uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Interessant ist, er sagt nicht, wir sollen, an anderer Übersetzung heißt es, herrschen. Nicht über Menschen, sondern über die Schöpfung. Nicht über Menschen. Über Menschen zu herrschen ist nicht der Auftrag Gottes. Menschen sollen wir dienen, sollen sie lieben, aber nicht über Menschen herrschen. Lukas 5 sagt Jesus hier, er bestätigt es, weil wir sagen, ja, weil Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Deswegen hat er uns geschaffen. Ja, Reinhold, woher leitest du das ab? Wo steht denn das in der Bibel? Ja, Jesus selbst sagt in Lukas 5, 32, ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Also durch die Sünden, durch den Sündenfall, werden wir gleich sehen, hat sich der Mensch von Gott entfernt, ist von Gott getrennt durch die Sünde. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben. Kein Problem. Vorsicht, Adnan. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, weil danach sehnt sich Gott. Er sehnt sich danach, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Er liebt dich mehr, als wir je unsere Kinder lieben könnten. Er möchte, dass du Gemeinschaft hast mit ihm. Und deswegen hat uns Gott geschaffen. Und zwar diejenigen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen, und so können wir uns für ihn oder auch gegen ihn entscheiden. Das ist auch unser Schicksal dieser menschlichen Rasse, dass Gott uns mit einem freien Willen geschaffen hat. Wir können uns gegen Gott entscheiden. Und das ist unser Schicksal. Wenn wir Roboter wären und keine Chance hätten, dann ging es gar nicht anders. Aber Gott wollte, dass wir uns aus freien Stücken, aus Liebe zu ihm, uns für ihn entscheiden. Und aus dem Grunde sagt, du hast einen freien Willen, du kannst dich gegen mich entscheiden, aber bitte entscheide dich für mich. Ich liebe es. Ich schätze es. Entscheide dich für mich. Satan, wir wissen, Satan war der Anbetungsfürst im Reich Gottes. Er war der Lobpreis, Erzengel. Er war in Schönheit geschaffen. Wir lesen das im Wort Gottes ganz deutlich. Und es ist erstaunlich, was Satan möchte. Er möchte die Anbetung für sich. Satan ist krankhaft eifersüchtig, weil Gott die Anbetung bekommt. Und Satan möchte die Anbetung für sich. Und aus dem Grunde sagt Jesus auch, pass auf Leute, der Mammon wird zum Götzen, den wir anbeten können. Und der Satan, über den Mammon lässt er sich anbeten. Satan sucht mehr als alles andere Anbetung. Er sagt zu Jesus, wo er nach der Erfüllung im Heiligen Geist in die Wüste geführt ist, wenn du niederfällst und mich anbetest, gebe ich dir die ganze Welt. Krankhaft, oder? Krankhaft. Und er wird sich am Ende der Zeit als Antichrist in den Tempel setzen und die ganze Welt wird ihn anbeten, außer denen der Heilige Geist die Kraft gibt, zu widerstehen. Auch bis zum Tod zu widerstehen. Satan war in Rebellion gegen Gott und er hat diese Rebellion durch den Sündenfall auf uns Menschen übertragen. Adam und Eva haben Satan mehr geglaubt und vertraut als Gott. Und dadurch ist Sünde, Misstrauen in uns hineingekommen und Gott musste uns aus dem Paradies, aus seiner Gemeinschaft ausschließen, weil Sünde vor Gott nicht bestehen kann. Der Mensch wäre sofort, wenn er als sündiger Mensch mit Gott in Berührung gekommen wäre, tot umgefallen. Sofort tot umgefallen, weil Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Und um den Menschen zu schützen, hat Gott ihn aus der Gemeinschaft mit ihm sozusagen entfernt, damit er nicht sterben muss, die ganze menschliche Rasse. Das war ein großer Schmerz für Gott. Aber Gott, das hat der Teufel bis heute nicht begriffen, Gott hat einen unglaublichen Heilsplan entwickelt. Satan hat dann durch seine Herrschaft über die Menschen die gesamte Menschheit pervertiert und Gott musste aus Liebe zu uns diese durch die Sintflut auslöschen, damit eine Überlebenschance bestand. Der Teufel hat diese Menschen so sehr pervertiert, dass Gott gesagt hat, das geht nicht mehr. Wenn ich diese menschliche Rasse wirklich in die Zukunft bringen will, muss ich diese Brut auslöschen. Und diejenigen, die und er hat ein paar wenige gefunden mit Noah und seiner Familie, die ihm treu waren. Und das ist die Geschichte von Noah. Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Noah hat fast 100 Jahre gepredigt, hey, kehrt um zu Gott. Weil er hat die Offenbarung gehabt, dass Gott über eine Sintflut die pervertierte Menschheit vernichten muss, um sie zu schützen. Und das heißt, da sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, die gesamte Menschheit zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Gott braucht gar nicht eingreifen, er muss uns nur uns selber überlassen. Wir kriegen das hin, wir sind da top. Ja. Wir kriegen das hin, wir brauchen nur nach Syrien schauen und auf die ganze Welt. Wir kriegen das hin. Und warum? Weil der Teufel in uns und durch uns wirkt, wenn Gott uns nicht freigesetzt hat. Das ist ganz wichtig. Wir müssen erkennen, es gibt keinen neutralen Rahmen. Es gibt nur das Reich der Finsternis, wo der Teufel, der Luzifer, der Herrscher ist, und das Reich des Lichtes, wo Jesus als Licht dieser Welt herrscht. Dazwischen drin gibt es nichts. Gottes Heilsplan, Römer 8, Vers 3, Teil 2, lesen wir: Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns, er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Die Heilige Schrift sagt uns, der Sünde sollt oder die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und Christus oder Gott in Christus ist persönlich für uns diesen Tod gestorben, auf das wir leben. Stell dir mal das vor. Ist das Wahnsinn, oder? Das ist unvorstellbar, für uns unvorstellbar. Er nahm an unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich, und deswegen hat dann Jesus am Kreuz geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott in der Sekunde die ganze Schuld der ganzen Menschheit auf ihn gelegt hat. Und da war Jesus zum ersten Mal vom Vater getrennt in der ganzen Geschichte. Bevor, wir sind ja durch Jesus, er ist ja das Wort Gottes geschaffen worden. Und in 1. Johannes 4,9 lesen wir: Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und wisst ihr was, oftmals führe ich Gespräche, bestimmt ihr auch, wo die Menschen noch Gott verdammen und sagen: Wenn er so gut ist, dein lieber Gott, warum lässt er denn das alles zu? Weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und das ist so schrecklich für Gott, dass er in seinem Sohn für uns gestorben ist, und die Menschen verfluchen ihn noch und sagen: Wenn es dich wirklich gibt, wieso lässt du das ganze Leid zu? Warum? Weil der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Jesus sagt nicht der Gott dieser Welt, wir machen ihn zum Gott dieser Welt. Der Teufel, Satan, ist der Fürst dieser Welt, dieses Weltsystems, das ohne Gott lebt, getrennt von Gott. Dort ist Satan der Fürst, aber nur so lange, bis das Zeitalter abgelaufen ist für ihn. Gott ist, hat alles unter Kontrolle. Gott ist auch der Gott dieser Welt. Aber er muss es zulassen, dass Satan über diese Menschen herrscht, weil die Menschen haben Satan als Herrscher erwählt, indem sie ihm mehr geglaubt haben als Gott. Und das ist unser Schicksal. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das steht im Kolosser Kapitel 2, 14. Den Schuldschein, den der Teufel gegen uns hat, den hat Gott getilgt und hat gesagt: Gib her den Schuldschein, und hat ihn ans Kreuz geheftet. Unser Schuldschein ist getilgt. Du und ich, wir sind frei von Sünde, wenn wir dies annehmen. Ansonsten hat der Teufel volle Herrschaftsgewalt über uns, wenn die Sünde uns nicht vergeben ist. So, jetzt werde ich Folgendes machen. Und dadurch haben wir Frieden mit Gott und können wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Und jetzt hat der Adnan ein paar Fragen vorbereitet. Wenn ich dich bitten dürfte, Adnan, dass du mal deine Fragen stellst.
Also gestern waren wir unterwegs, immer einmal in der Woche, bei einer Bergwanderung, zumindest mit dem Hausberg von Reinhold, Farnfold, und wenn die Zeit und die Kraft und das Wetter mehr zulässt, dann marschieren wir ein Stück weiter. Und da haben wir frische Luft, wir haben Bewegung, aber eins haben wir: Laufen, ununterbrochen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander. Und Gebet, Inspiration und einen patentierten Begriff oder Ausdruck von Reinhold: fortschreitende Offenbarung.
Nur ich darf den Ausdruck ohne Gebühr benutzen. So, wir haben gestern auch unterwegs überlegt, was die Botschaft für heute sein sollte, was uns Gott ans Herz legt. Haben wir gesagt, wir wollen heute darüber reden, über unseren Auftrag. Wenn wir unseren Auftrag definieren wollen, wollen wir auch schauen, sind wir, wie Reinhold anfangs gesagt hat, sind wir ein Zufallsprodukt, kommen und leben ein bisschen, dann sind wir weg, oder nicht? Und wenn nicht, dann wollen wir genau wissen, woher kommen wir, wo sind wir, wo stehen wir jetzt und wo gehen wir denn hin? Und das gilt eigentlich immer, wenn einer sein Ziel richtig definieren will, seinen Auftrag definieren will, muss er wissen, wo startet er, wo befindet er sich jetzt und wo will er hin. Und dann haben wir gesagt, also da wollen wir haben schon einmal eine Videoaufzeichnung mit Fragen und Antworten gehabt und das war von Reinhold auch der Vorschlag, dass wir das wiederholen bei der heutigen Botschaft. Und nachdem wir die Einleitung jetzt hier gelesen haben, starte ich hier mit einer Frage an Reinhold. Das heißt hier in Kolosser 2,14, dadurch haben wir Frieden mit Gott und können wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat den Schuldschein eingelöst und auf ewig vernichtet. Dadurch haben wir Frieden mit Gott und können wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Paulus schreibt hier, können wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Was heißt das? Frage an Reinhold. Können, ist das eine Kann-Situation? Das ist ja nicht zwangsläufig. Oder verstehen wir das so, dass er den Schuldschein für alle Menschen dieser Welt getilgt hat, sodass alle jetzt Gemeinschaft mit Gott haben? Oder wie kann man das verstehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich einmal sage ich, der Schuldschein ist getilgt für alle Menschen, gilt für alle Menschen. Gott ist durch seinen Sohn ans Kreuz gegangen, hat den Schuldschein getilgt und da ist niemand ausgeschlossen. Und ganz entscheidend ist wichtig, dass wir lesen, Jesus oder Johannes schreibt im Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie hergab. Gott hat die Welt, nicht einzelne Menschen, nur die Christen oder die Juden. Gott hat die ganze Welt, das heißt alle Menschen so geliebt, dass er seinen Sohn für sie hergab. Also es gilt grundsätzlich, die Erlösung gilt grundsätzlich für alle Menschen.
Das ist eine gute Botschaft. Dass nicht nur eine bestimmte Gruppe geliebt hat, sondern alle Menschen. Jetzt bohre ich nochmal nach und frage, kann ich das so verstehen, dass dann alle Menschen gerettet sind und in den Himmel kommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben?
Ja, lieber Adnan, nicht alle. Leider ist es so, dass zwar Gott in Christus für alle Menschen gestorben ist, aber nicht alle Menschen werden mit Gott versöhnt werden. Sondern da müssen wir Johannes 3,16 jetzt insgesamt lesen. Der erste Vers heißt, Vers 16, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für sie hergab. Aber der nächste Satz bereits trennt hier, macht hier Unterscheidung. Der nächste Satz bereits ist entscheidend. Hier heißt es nämlich, jeder, der das glaubt, jeder, der an ihn glaubt, jeder, der das glaubt, dass Gott existiert, jeder, der das glaubt, dass Gott in seinem Sohn ans Kreuz gegangen ist, jeder, der im Glauben das annimmt, der wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also ich fasse zusammen, Adnan. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen sind gerettet, sondern nur diejenigen, die im Glauben das annehmen und sagen, ja, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist für mich ans Kreuz gegangen, du bist für mich stellvertretend gestorben, mit dir bin ich begraben und auferstanden zu einem neuen Leben, weil er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Jesus, ich bin mit dir am Kreuz gestorben, mein altes Leben ist vergangen, ich bin mit dir begraben, die Taufe und auferstanden zu einem neuen Leben und das gibt uns ewiges Leben. Nun möchte ich eine besonders schöne Perspektive noch dazu ausführen, die uns Jesus gegeben hat. Er sagt uns im Johannes, der Heilige Geist sagt uns durch den Apostel Johannes im Kapitel 14, Vers 2, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigte Jesus seine Jünger, vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Was für eine schöne Perspektive. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Jesus sagt es, bevor er in den Himmel zurückkehrt. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus ist uns vorausgegangen und schmückt unsere Wohnungen, hängt Bilder auf und alles und macht alles schon schön, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Ist das eine schöne Perspektive? Jesus hat Frieden zwischen uns und Gott gemacht, indem er den Schuldschein getilgt hat und ans Kreuz geheftet. Und Paulus sagt es im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 so, es ist vielmehr so, das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hat Gott für uns, für die bereit, die ihn lieben. Lass uns mal an der Stelle Gott einen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Das ist für uns unvorstellbar. Paulus sagt, er war in den dritten Himmel entrückt und er kann mit unseren Worten nicht ausdrücken, was er dort gesehen hat. So wunderschön wird es und das ist einfach toll.
Danke, Reinhold. Also jetzt verstehen wir, dass die Verheißung allen Menschen gilt, aber nur diejenigen, die an Gott glauben, Jesus Christus annehmen, werden gerettet. Ja. Und was Jesus für die Erretteten vorbereitet hat, ist unvorstellbar schon. Ja. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn wir jetzt an Jesus glauben, sind wir errettet. Und diese Wohnungen, die sind für uns, was unvorstellbar schön ist. Warum müssen wir so lange warten, bis wir da einziehen? Wenn alles fertig ist, da habe ich eigentlich wenig Verständnis, wenn ich jetzt hier mich rumschlagen muss, jeden Tag neue Herausforderungen und vielleicht auch neue Probleme, die ich lösen muss. Wir haben zwar den Heiligen Geist, aber warum müssen wir eigentlich warten?
Ja, man könnte eigentlich fragen, hat Gott Freude an unserer Qual in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt? Ja. Freut er sich daran, ergötzt er sich? Weil eigentlich könnte man sagen, ja Gott, jetzt, du hast den Schuldschein getilgt, ich habe die Botschaft gehört, ich habe es empfangen, ich habe es geglaubt. Ja Gott, was steht jetzt noch zwischen uns? Jetzt lass uns doch Gemeinschaft haben, lass uns doch abhauen in den Himmel. Und Gott, wenn du das jetzt nicht magst, dann mache ich das selber. Das geht schnell. Und da bin ich bei dir. Paulus sagt, ja, er stellt sich vor, es wäre also wesentlich schöner abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Übrigens, das hebelt auch das Fegefeuer aus. Gell? Er hat ja nicht gesagt, abzuscheiden, ins Fegefeuer zu gehen, um gereinigt zu werden und dann beim Herrn zu sein. Er sagt, es wäre wesentlich besser, abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Wir kommen nicht mehr, seitdem Jesus auferstanden ist, in den Hades, in das Totenreich. Wenn wir, du und ich, abscheiden, wir sind sofort beim Herrn. Sofort beim Herrn, das ist wichtig. Es gibt keinen Umweg mehr für uns.
Aber ich glaube, Gott hat trotzdem Lust an Freude an unserer Qual. Wisst ihr warum? Weil jenen von uns, der in Verfolgung, in Elend, in Leid ausharrt, den Teufel am Beispiel nicht schauen. Das sind meine Leute. Die halten durch. Die strafen die Lügen. Die glauben an mich. Die wissen, dass sie bei mir geboren sind. Und es gibt ihnen die Kraft durchzuhalten. Also Demonstration gegen die Finsternis.
Ja. Ja, das ist, was der Teufel überhaupt nicht begreifen kann, dass wir trotzdem, dass Gott uns durch solche Herausforderungen gehen lässt, trotzdem Freude haben und Gott anbeten, wo er doch die Anbetung möchte, wo er uns alles geben möchte, wenn wir ihn nur anbeten. Nur ganz zum Schluss, ja, die Toten werden immer nach der Schlacht gezählt, das ist immer das Problem und nicht vorher. Und ich möchte euch das hier mitteilen, was Jesus seinen Jüngern sagt. nämlich er sagt uns, warum wir nicht sofort im Himmel sind, wenn wir Jesus als Retter angenommen haben, wenn wir ewiges Leben empfangen haben. Er sagt uns, warum. Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Du und ich, wir haben einen Auftrag, einen Missionsauftrag. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, nochmal, ich möchte es nochmal sagen, das Kreuz hat zwei Seiten. Die eine Seite, das Kreuz der Erlösung, das hat Jesus sein Leben gekostet. Aber es gibt die andere Seite, das Kreuz der Nachfolge. Das kostet dein Leben und mein Leben, unser altes Leben, unser elendes Leben. Aber es gibt uns ein neues Leben. Das Kreuz der Nachfolge hat einen hohen Preis. Es kostet dein und mein Leben. Aber Gott gibt uns neues Leben. Und das ist tausendmal mehr wert als das alte. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Der Humanismus ist schlicht falsch. Die ganzen guten Werke, die führen zu nichts. Nur der Glaube. Und das hat Luther erkannt und hat es uns gesagt. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus der Herr das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Andere Übersetzung, durch Heilungen, Zeichen und Wunder. Lieber Adnan, ich weiß, du wirst mir nun sagen, das können wir nicht. Wir haben Angst, dass wir das nicht schaffen. Dass wir uns blamieren, dass man uns auslacht, uns nicht glaubt. Ja? Wir haben ja jetzt auf unserer Homepage die 10 wichtigsten Fragen für die Bürgermeisterin, für die Stadträte und für die Menschen in Grafing, die sagen, hey, wieso habt ihr als Geschäftsleute hier eine Gemeinde gegründet? Soll das eine Kirche sein oder was? Ja? Und da haben wir natürlich Angst. Der Teufel sagt, hey, du wirst dich tödlich blamieren. Der Teufel sagt, Adnan, du wirst hier keine Aufträge mehr bekommen. Die werden dir keine Baugenehmigung mehr erteilen. Du wirst hier als abgestempelt. Ich sag's jetzt nicht. Ja. Ich weiß das. Und Jesus wusste das auch. Dass wir Angst haben. Weil wir sind ja, und das ist erstaunlich, was Jesus sagt, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und diese Welt versteht uns nicht mehr. Diese Welt hat Probleme mit uns. Weil es ist interessant, dass der Sohn der Sklavin von Hagar, der Sohn hat den Sohn der Freien verfolgt von Anfang an. So ist es bis heute. So ist es bis heute. Ishmael hat den Isaak verfolgt. Und so ist es bis heute. Der Sohn, die Söhne des Sklaventreibers verfolgen die Söhne, die freien Söhne Gottes. Ich weiß, und Jesus hat es auch gewusst, er sagte nämlich in Johannes Kapitel 7, 38, wer mir vertraut, und das ist die Zusage von Jesus an dich und mich, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Ströme lebendigen Wassers fließen durch dich und mich in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil der in uns ist, ist weit mächtiger als der in der Welt ist. Hab keine Angst, Gott ist mit dir. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Den Geist bekommen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war.
Also, wir müssen doch ein bisschen warten. Wir können nicht gleich in die Wohnung einziehen. Schön. Also, Geduld. Jetzt außerplanmäßig, Reinhold. Du hast gesagt, dass wir Angst haben. Aber ich möchte hier ein bisschen einschränken. Angst, dass wir keine Baugenehmigung haben oder dass wir keinen Auftrag in dem Sinne, heißt, dass keiner bei uns kauft, zum Beispiel. haben wir nicht. Die Frage haben wir schon letzte Woche gehabt. Wir waren mal zu sechs bei dieser Bergwanderung. Da waren Freunde von mir dabei. Und da ist die Frage von einem gestellt worden. Und da hat sie mehr oder weniger nicht zurückgenommen und gesagt, ja, die Antwort kenne ich. Die möchte ich auch hier auch sagen. Seitdem wir hier, das ist schon fast 30 Jahre, jeder Kunde, der zu uns kommt, würde ich schon fast behaupten. Und wenn das mir noch nicht bekannt ist, dann tue ich es auch, weiß, dass wir Gottes Kinder sind. Und der das nicht weiß, kriegt das. Also es muss mir irgendwie entgangen sein, dass ich gemerkt habe, dass er noch nicht weiß und ihm das nicht erzählt habe. Weil das eigentlich die Grundlage ist. Und jeder Kunde weiß er auch, wenn er das nicht akzeptiert und respektiert, dass wir Gottes Kinder sind, mein Bruder ist genauso wie ich, dann bekommt er keine Wohnung, auch wenn er eine oder kein Haus, auch wenn er eins haben will und kaufen will. Das ist bekannt. Und daher haben wir keine Angst. Und daher haben wir auch keine Angst, in dieser Hinsicht eine Gemeinde zu gründen. Weil ich habe hier bei mir, mein Büro sieht ein bisschen anders aus unter der Woche, und dann saß einer da und da hatte er gesagt, ja, ihr habt eine Kirche, was ist eigentlich eine Kirche, kann man so eine Kirche einfach gründen? Und er ist auch kirchlich sehr engagiert hier in Grafing. Und da habe ich ihm gesagt, ja, lass uns mal überlegen, was heißt eine Kirche? Das ist eine Gemeinschaft der Gläubigen. Und wie ist das, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen, da ist schon eine Kirche da. Ich sage, da sind wir jetzt, wir sind schon zwei, da ist mal schon eine Kirche. Da ist er aufgestanden und gesagt, jawohl, wir sind eine Kirche. Und dann hat er auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall euch auch mal besuchen, 10.30 Uhr, haben wir gesagt, am Sonntag. Aber trotzdem haben wir manchmal Angst zu bestehen, weil er uns hier einen Auftrag gegeben hat, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und der Heilige Geist wird das auch mit Zeichen und Wunder bestätigen. Und dann sagen wir, wie Reinhold gesagt hat, ja, wie ist das, wird man uns dann blamieren? Wenn wir jetzt sagen, mein Vater hat sich, ja, blamiert, weiß ich nicht jetzt, aber zweimal versucht, ich war ein bisschen jünger, Tote auf zu wecken und hat es nicht funktioniert. Und da war die versammelte Mannschaft da und wir sind dann rausgegangen. Jetzt muss man überlegen, war das richtig, war der Auftrag von Gott da, Menschen jetzt aus dem Toten zu erwecken, oder war das eigentlich falsch verstandene Vorstellung, dass man jederzeit dahin gehen und jeden Toten ins Leben wieder rufen. Auf jeden Fall müssen wir fragen, wie geht das? Aber wir haben den Auftrag verstanden, Reinhold, wir müssen hier bleiben, wir müssen Geduld haben, wir haben einen Auftrag, müssen erfüllen. Weil Petrus hat auch gesagt, Jesus, egal wo du hingehst, gehst du in den Himmel, gehe ich mit, bleibst du hier, bleibe ich da. Ich bleibe jetzt bei dir. Und so eigentlich wollen wir auch. Wir wollen nicht hier alleine bleiben. Dafür haben wir den Heiligen Geist, wir haben den Auftrag verstanden. Jetzt eine Frage an dich nochmal, Reinhold. Reicht das, wenn wir das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus weitergeben? Ist das unser Auftrag, dann ist unser Auftrag somit erfüllt. Wir gehen hin, wie Jesus gesagt hat, und verkündigen das Evangelium. Dann ist unser Auftrag erledigt. Oder gibt es mehr?
Ich glaube, dass wenn wir die Menschen wirklich lieben, wenn uns Jesus ein Herz, sein Herz der Liebe gibt, wenn wir sanftmütig und von Herzen demütig sind, so wie Jesus vom Wesen her, und er möchte ja in uns Charakter bilden, durch die neunfältige Frucht in unserem Geist, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und so weiter, dann glaube ich, wenn wir die Menschen wirklich lieben, dann haben wir den Auftrag, nicht nur den einen Teil, die Hälfte zu sagen, Gott liebt dich, in seinem Sohn ist er ans Kreuz gegangen, und wenn du das glaubst, bist du errettet. Wir müssen auch sagen, was ist, wenn du nicht glaubst? Wir müssen die Realität der Finsternis auch den Menschen sagen. Wir müssen die Konsequenzen sagen. Nicht um Menschen zu verdammen. Jetzt kann man sich auf den Stadtplatz stellen und schreien, du gehst in die Hölle, du elende Schlangenbrut. Das ist nicht unser Auftrag. Aber trotzdem. Du wirst in der Hölle schmoren. Du Ausgeburt der Sünde. Nein. Aber das ist wichtig. Jesus hat sehr, sehr viel über die Hölle. Eigentlich war er derjenige, der am allermeisten über die Hölle auch uns mitgeteilt hat. Wir müssen den Menschen sagen, es gibt zwei Reiche in dieser Welt. Das eine Reich ist das Reich des Lichtes. Jesus ist dort der Chef. Und das andere Reich ist das Reich der Finsternis. Luzifer ist dort der Chef. Und er hasst Gott und er hasst die Menschen, die Gott lieben und anbeten, weil er möchte ja die Anbetung für sich haben. Das war ja das, was er ursprünglich wollte. Und wir müssen den Menschen auch sagen, was ist die Konsequenz des Unglaubens? Die Konsequenz des Unglaubens heißt, ewig und ewig und ewig verloren. Wo Gott nicht ist, ist seine Liebe nicht. Und wo die Liebe nicht ist und sein Licht nicht ist, da ist es grausam, da ist Finsternis, da ist Hass. Und wir sehen das überall in diesen Ländern, die also gottlos sind. Und das ist wichtig, wir müssen den Mut haben zu sagen, pass mal auf, wenn du das nicht annimmst, dieses Gnadenangebot, und du kannst dich dagegen entscheiden, Gott erlaubt es, er hat dir einen freien Willen gegeben. Aber die Konsequenz ist ewiges Getrenntsein von Gott, ewige Verdammnis. Sei dir dessen bewusst, dass das klar ist. Jeder muss von seinem bisherigen Leben umkehren, das ist so wichtig. Es gibt dieses Kuschel-Evangelium. Du bist errettet, du bist in Abraham gesegnet, der ganze Segen Abrahams gehört dir und jeden Sonntag lässt du dich neu retten und wieder pampern und kuscheln und Jesus ist für dich gestorben und alles ist in Ordnung. Nein, was Gott erwartet ist, dass wir unser altes Leben, lies mal Galater, das ist vielleicht hart für dich, aber er sagt, wir haben unser Fleisch gekreuzigt. Unser altes Wesen, unser Egoismus muss sterben am Kreuz. Das muss passieren. Unser altes Leben muss mit Christus ans Kreuz. Und zwar täglich, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das ist die Herausforderung. Also wir müssen auch sagen, du musst beginnen, ein neues Leben zu führen. Und wenn du wieder hinfällst und wieder auf die Nase fällst, Gott hilft dir auf. Aber nicht, wenn du vorsätzlich das machst. Wir haben Gespräche geführt die letzten Tage, waren interessante Gespräche. Wir lernen immer was draus aus solchen Klausuren und verstehen, wo das religiöse System dieser Welt steht, wo die Positionen sind, wo der Teufel wiederum, wie damals bei Luther, dieser religiöse Geist den Leib Christi umklammert und in die Irre leitet. Werden wir gleich sehen, warum.
So, also ich bin mit meinen Fragen jetzt am Ende. Falls wir auch Fragen haben, haben wir anschließend auch Zeit für die eine oder andere Frage. Aber ich habe von Reinhold gestern gehört, er hat gesagt, wenn du mit deinen Fragen fertig bist, lass mir mal bitte auch ein paar Fragen an dich stellen. Bitte.
Jetzt hast du mich mit deinen Fragen herausgefordert, jetzt habe ich noch ein paar vorbereitet. Lieber Adnan, jetzt habe ich eine Frage an dich. Reicht es also grundsätzlich aus, an Jesus als unseren Retter und Heiland zu glauben, um in den Himmel zu kommen? Reicht es aus? Heißt es doch, dass wir aus Glauben gerettet sind und nicht aus Werken?
Ja, die Frage habe ich öfters gestellt bekommen. Lieber Reinhold, die Antwort ist eindeutig nein. Auch wenn das so steht. Weil das ist nur ein Teil der Wahrheit ist. Das ist ja nicht falsch, aber nur ein Teil der Wahrheit ist. Denn der nächste Teil der Wahrheit lautet, Jakobus schreibt das sehr eindeutig in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 26, Glaube ohne Werke ist tot. Das reicht nicht, dass man sagt, ja, jetzt glaube ich an Gott, jetzt bin ich gerettet. Dann erwartet Gott, dass unser Glaube auch Werke mit sich bringt. Kommen die Werke nicht, ist der Glaube tot. Toter Glaube ist auch wie ein nicht vorhandener Glaube. Und Jakobus schreibt auch in seinem Brief weiter in dem gleichen Kapitel, Vers 19, die Teufel glauben auch und zittern. Glauben wesentlich fester als wir an Gott. Und kennen die Schrift wesentlich besser als wir. Das sind die Teufel. Und Jesus sagt, wir lesen das in Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 46. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Sagen die Menschen natürlich, die an ihn glauben, sonst würden sie ihn nicht Herr, Herr nennen. Mag sein, dass wir auch in die Kirche gehen, jeden Sonntag vielleicht dreimal in die Kirche und sagen, Herr, Herr, Herr. Und tut nicht, was ich euch gebiete. Also, wir sehen hier ganz eindeutig, Glaube alleine reicht nicht, wenn die Werke wegbleiben.
Ja, Adnan, jetzt sagst du, Glaube ohne Werke ist tot und das ist aus dem Jakobus zitiert. Aber jetzt habe ich eine Frage, was sind denn diese Werke, Adnan? Was stellt sich Gott vor? Welche Werke meint er?
Also das hat uns auch nicht in Unklaren gelassen, weder Jesus noch auch seine Jünger, nachdem sie auch den Heiligen Geist empfangen haben, auf sie gekommen ist. Wir sehen das wie einen roten Faden in allen Briefen. Und er sagte seinen Jüngern nicht nur, geht hin und verkündigt. Da lesen wir in allen Briefen, ausnahmsweise von Paulus, was er unter den Werken auch versteht. Er sagt, ihr sollt nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Wandeln heißt tun. Das sind Werke. Ihr sollt nicht die Werke der Finsternis tun, sondern wandelt so als Kinder des Lichts. Und es sind auch nicht so leere Hülsen, wie Wandeln im Geist. Das hat mit Schlafwandlern nichts zu tun. Wie Wandeln im Licht, auch mit dem Licht nichts zu tun. Da möchte ich hier kurz aus dem Galaterbrief 5, Vers 16, was er meint mit Wandeln im Fleisch und Wandeln im Geist. Das heißt, darum, so schreibt Paulus, rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeiten, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage, und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und zu dem, da haben wir gesehen hier, wandelt im Geist und nicht im Fleisch, tut die Werke, die aus dem Geist heraus entstehen, aber auch wandelt im Licht.
Jetzt haben wir gestern uns unterhalten und haben über das Thema gesprochen und der Adnan hat für mich einen unglaublichen Aspekt nochmal in diese Herausforderung im Geist zu wandeln hineingelegt. Den habe ich bis gestern so noch nicht gesehen, Adnan.
Jetzt kommen wir zu dem Wandeln im Licht. Das schreibt Paulus in seinem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht des Herrn. Also wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts besteht nämlich in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig sei. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Also nicht nur keine Gemeinschaft haben, sondern deckt sie auch auf. Und dann fasst alles zusammen in den Versen 12 und 13 und sagt, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das ist auch so eine Messlatte für uns. Wenn wir irgendwas zu verbergen haben, wir schämen uns, dann merken wir schon, das sind die Werke der Finsternis. Das alles aber wird offenbar. Nichts wird ewig verborgen bleiben. Da können wir uns schämen, wie wir wollen, und verstecken, wie wir wollen. Es wird offenbar. Wenn es vom Licht aufgedeckt wird, wenn einmal das Licht erscheint, wird alles offenbar werden. Denn alles, was offenbar ist, das ist Licht. Und wenn wir im Licht wandeln, dann können wir auch nichts mehr verstecken, weil alles offenbar ist. Und somit, Reinhold, also wir haben nicht nur den Glauben, zu sagen, wir haben den Glauben, durch den Glauben sind wir gerettet. Glaube ohne Werke ist tot. Und die Werke sehen wir auch hier. Wandeln in Geist, wandelt in Licht.
Also Adnan leitet davon ab, er sagt, wenn wir geistlich sind, wenn wir unser Fleisch kreuzigen, wenn wir im Geist wandeln, dann bedeutet das nicht nur den Charakter Jesu Christi anzunehmen, sondern was für mich so frappierend war, er sagt, dann wirst du auch den Missionsauftrag erfüllen, weil wenn Liebe in deinem Herzen, in deinem Geist als Frucht wächst, Liebe, dann wirst du nicht zulassen wollen, dass die Menschen um dich herum in die Verdammnis gehen. Verstehen wir das? Geheiligtes Leben, und das ist eigentlich für mich gestern die Offenbarung gewesen. Geheiligtes Leben bedeutet nicht nur, du hörst auf zu lügen, zu betrügen, zu huren, zu saufen, sondern geheiligtes Leben bedeutet, du erfüllst den Missionsauftrag, weil die Liebe Gottes uns drängt. Ist das verstanden worden? Geheiligtes Leben bedeutet nicht nur, nicht mehr die Sünde zu tun, sondern bedeutet auch, gehorsam zu sein. Und das ist die eigentliche Offenbarung da drin. Und dafür freue ich mich schon nächsten Samstag, weil da gibt es wieder fortschreitende Offenbarung. Adnan, müssen wir denn tatsächlich beides erfüllen, um letztendlich gerettet zu werden? Reicht es nicht, an Jesus zu glauben, heilig zu sein und das Fleisch unterzuordnen? Reicht es nicht?
Nein. Leider. Die meisten Fragen müssen wir mit Nein beantworten. Nicht, weil ich oder du oder Gunti oder Paul Nein sagen wollen, sondern weil die Schrift anders sagt. Gottes Wort, was Gott selbst ist, sagt es. Unsere Errettung wird nicht dadurch erfüllt, allein an Jesus und an das Evangelium zu glauben, sondern vielmehr auch dadurch, dass wir dem Wort und den Geboten Gottes gehorsam sind. Und seinen Auftrag, den er uns erteilt hat, erfüllen. Unsere Errettung ist also zweiteilig. Glaube und Gehorsam. Das hast du vorhin auch betont. Glaube und Gehorsam. Das ist unser Auftrag. Um den Missionsauftrag erfüllen zu können, brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Deshalb sagt der Apostel Paulus auch in Epheser Brief, werdet voll des Geistes. Und im vierten Kapitel des Epheserbriefes sagt er uns ganz konkret, was die Voraussetzungen sind, um voll Geistes zu werden. Er behandelt die Thematik, die in uns immer dieser Kampf bewirkt, zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Dem alten Menschen, der Sündige, der neue Mensch, der den Heiligen Geist in sich hat, der ist erneuert worden. Und wir haben immer wieder diese Versuchung, das Fleisch, sagt, geht in diese Richtung, drängt uns in die Werke der Finsternis, möchte uns dahin treiben, in die Werke des Fleisches. Und der Heilige Geist sagt uns, hört nicht auf ihn, ihr seid erkauft, ihr gehört jetzt mir, ihr gehört jetzt Gott.
Ja, Adnan, das gibt mir das Stichwort für meine nächste Frage an dich. Wir sind ja schwache Menschen, sündige Menschen im Fleisch. Paulus sagt, wer wird mich retten von diesem todverfallenen Leib? Kann denn Gott uns tatsächlich wirklich gebrauchen? Sind wir geeignet für Gott, um die Welt mit dem Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus zu erreichen? Wir sündigen doch immer wieder, fallen immer wieder auf die Nase. Sind wir überhaupt wirklich in der Lage, Gottes Missionsauftrag tatsächlich zu erfüllen?
Das stimmt, diese Frage hören wir auch, wenn nicht tagtäglich, aber so mindestens einmal in der Woche höre ich das auch. Ja, was ist das Sünde? Wer kann jetzt ohne Sünde leben? Wir sind doch kein Gott. Wir sind auch nicht Götter. Wir sollen versuchen, Gott ähnlicher zu werden. Das stimmt. Aber da haben wir auch am Anfang gesehen, was die Sünde von Satan war. Der hat sich gegen Gott aufgelehnt. Und das ist eigentlich, was jetzt hier Jesus damit meint. Wenn wir sündigen, dann müssen wir Buße tun. Aber wir dürfen nicht vorsätzlich sündigen. Das heißt ja, das Blut Jesu mit Füßen zu treten und ihn nochmal zu kreuzigen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 18, wenn schon der nur mit knapper Not gerettet wird, der nach Gottes Willen lebt, mit knapper Not, wie wird es erst dann ergehen, die von Gott nichts wissen wollen und seine Gebote mit Füßen treten? Und der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 10 schreibt uns, wir haben in Christus die Wahrheit erkannt. Da kommen wir hier zu dem Punkt wieder. Wir haben geglaubt, wir haben die Wahrheit sogar erkannt, haben Jesus Christus kennengelernt, Gott kennengelernt und erkannt.
Adnan, da fällt mir gerade diese Geschichte ein, wo wir am Samstag gestern auch sehr intensiv diskutiert haben. Da sagt jemand, ja, wenn da die Situation kommt, und die Situation eintritt und ich durch meine Lüge einen Schaden von mir abwenden könnte, würde ich lügen. Ist das okay vor Gott?
Und das ist genau, was der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt. Wenn du das vorsätzlich machst, wenn du heute sagst, wenn es zum Beispiel um meine Kinder geht, um ihr Leben geht, und ich soll die Voraussetzung dafür, dass sie am Leben bleiben, muss ich lügen. Da werde ich lügen. Das ist ein feststehender Entschluss. Ich würde lügen, um ihr Leben zu retten. Und jetzt hier stellt sich die Frage, wie kann man das anders als Vorsatz bezeichnen? Das ist mit Vorsatz. Da ist noch nicht mal die Situation da. Wenn wir das mit dem Glauben mit verbunden mit Werken, der Vater aller Gläubigen, Abraham, wenn wir ihn betrachten. Es ging nicht nur um das Leben und Tod von seinem einzigen Sohn, sondern er sollte seinen einzigen Sohn selbst töten. Dann geht er hin, geht den Berg hoch. Da hat er nicht gesagt, na, das sagst du zwar, aber ich will es nicht. So gehorsam war er. Und das ist Glaube und Gehorsam. Das sind, dass wir in den Werken sehen. Und dann hat ihm Gott das so hoch gerechnet. Und dann aufgrund dessen hat er auch seinen Sohn für uns Menschheit dahingegeben, damit wir diese Versöhnungsmöglichkeit, die Versöhnungschance, das Versöhnungsangebot mit ihm bekommen. Deshalb heißt es auch, wenn wir in Christus die Wahrheit erkannt, sündigen wir aber auch jetzt noch mutwillig. Darum geht's, dass wir schwach sind und in einer schwachen Situation mal sündigen könnten, was wir nicht hoffen, ist Gott gnädig, wenn wir Buße tun und umkehren. Dann ist er gnädig und er wird unsere Sünde auch vergeben. Aber wenn wir vorsätzlich uns gegen Gottes Gebot auflehnen, gibt es kein Opfer mehr von unseren Sünden, das von unseren Sünden befreien kann. Denn bleibt nichts als das schreckliche Warten auf das Gericht, in dem Gottes verzehrendes Feuer all seine Feinde vernichten wird. In Vers 28 geht weiter, wenn jemand gegen das Gesetz des Mose verstößt, das wird nur zitiert, wir sind nicht hier unter dem Gesetz Mose, und dieses Vergehen von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird, kann er keine Gnade erwarten. Er muss sterben. Das war zur Zeit des Gesetzes. Aber in Vers 29 sagt er, was meint ihr? Um wie viel härter die Strafe für den sein wird, der den Sohn Gottes gleichsam mit Füßen tritt, dem das Blut des neuen Bundes nichts mehr bedeutet, durch das er doch Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Ein solcher Mensch beleidigt Gottes Geist. Andere Übersetzung heißt, ein solcher Mensch lästert den Heiligen Geist. Dann sagt er, von dem er nichts als Gnade und Barmherzigkeit erfahren hat. Wir alle kennen den, der gesagt hat, ich werde Rache nehmen und Vergeltung üben. Von ihm heißt es auch, der Herr wird sein Volk das Urteil sprechen. Wie furchtbar wird es allen ergehen, die dem lebendigen Gott in die Hände fallen. Also das ist keine Warnung von irgendjemandem von uns, sondern Gottes Wort. Wir dürfen das nicht einfach unter dem Deckmantel Barmherzigkeit und Zeitalter der Gnade verschwinden lassen und uns alles erlauben und nur durch Lippenbekenntnisse leben. Gott ist gnädig, ich bin errettet und fertig. So ist es nicht. Wenn wir sündigen, ist Gott gnädig und wird uns vergeben. Aber wenn wir vorsätzlich uns gegen ihn auflehnen, mit Vorsatz sagen wir, nein, wenn das hart auf hart ankommt, werde ich dich und dein Gebot ablehnen, ich mache nicht, was du sagst, dann wird es keine Hilfe mehr da sein.
Adnan, vielen Dank. Ich möchte zum Schluss kommen. Bevor ich die letzten paar Verse noch uns vorstelle, möchte ich Folgendes sagen. Es gibt Menschen, die sagen, im Alten Testament war Gott ein grausamer Gott. Das ist doch ein anderer Gott mit diesen vielen Kriegen und Morden und so weiter als im Neuen Testament. Aber wir lesen, bei Gott ist kein Wechsel der Finsternis und des Lichts. Er ist immer dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wie bringen wir das übereinander? Vielleicht noch ganz kurz für uns. Wie bringen wir das übereinander? Es ist der gleiche Gott wie im Alten Testament, der gegen Sünde und gegen Gottlosigkeit konsequent war. Und wir finden den gleichen Gott wieder am Ende des Neuen Testamentes in der Offenbarung. Lies mal Offenbarung, die ganzen Gerichte Gottes, wenn die Zeit, das Zeitalter der Gnade vorbei ist. Da erkennen wir, es ist der gleiche Gott, der mit Gottlosigkeit gleich konsequent handelt. Es geht um ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Und in der Offenbarung erkennen wir, Gott hat sich nicht geändert. Wir leben nur im Zeitalter der Gnade. Er bietet uns das Gnadenangebot an, das er in Jesus Christus, seinem Sohn, für uns erwirkt hat.
Vielleicht ist das ganz interessant, auch wenn du uns sagst, was ist im Zeitalter der Gnade jetzt für, was das Gericht
anbetrifft, oh ja,
für die Christen,
ja,
und Nichtchristen.
Ja.
Wir leben im Zeitalter der Gnade. Was ist der Unterschied jetzt, ja, zu dem Zeitalter nach dieser
Wir leben, ganz wichtiger Punkt, Arne, ich hätte es jetzt vergessen. Im Zeitalter der Gnade sagt Gott uns, wir haben nicht die draußen zu richten in der Welt. Das wird Gott machen, wenn das Zeitalter der Gnade vorbei ist. Was wir machen sollen, ist der Welt das Erlösungsangebot Gottes zu verkündigen. Wenn sie es nicht annehmen, es ist nicht unsere Sache, die zu richten. Das macht Gott am Ende der Äonen, der Zeitalter der Zeitalter. Wir haben zu richten die Gemeinde im Leib Christi, das ist, was wir zu richten haben. Untereinander, wenn hier Sünde wäre, müssen wir den Finger auf die Wunde legen und sagen, wie du gesagt hast, jemand hat zu dir gesagt, Frank, du lebst in Sünde. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben die zu richten, die drinnen sind, nicht die draußen, das macht Gott. Wir haben nicht die Welt zu richten. Wir haben nicht, Gott erlaubt uns nicht, Bomben zu werfen auf Ungläubige. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht unser Auftrag.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, und richtet,
genau.
Also wir müssen richten und gleichzeitig nicht richten. Jetzt müsst ihr mal, lasst uns mal über die Woche über euch reden, weil ein Richter, den man einen anderen verurteilt und sich über den erhebt und sagt, du schmutziger Sünder, das ist nicht Gott. Aber wir müssen, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann ruf den Pastor, nein, dann geh hin und klär das mit ihm. Mich hat auch jemand hingewiesen, als ich in Sünde gelebt habe und der ganzen Gemeinde samt Ältestenschaft schon verkauft hatte, dass ich eigentlich der Gute bin. mir gesagt, als ich die Geschichte erzählt habe, mit meinem Ehebruch damals, mit meiner Scheidung, die ich machen wollte, Frank, du lebst in Sünde. Das waren 5 Worte, die haben mich nackt ausgezogen. Und da bin ich zusammengeklappt und dann hat er mich umgekehrt und mich auf den Weg der Busse geführt. Und ich habe das vor Gott gebracht mit ihm und war es wieder gut. Dann konnte Heilung, Gott konnte Heilung in meine Ehe bringen, die damals verloren war, vor 11 Jahren. Und er hat es gekrönt mit diesem Sohn. Und es ist echt elementar, weil lass mir das nur dazu sagen, weil der Reinhold und der Arten fand ich ganz super, was die da heute ausgeheckt haben, wie die das dargestellt haben.
Gefällt euch das? Applaus ist erlaubt, ja.
Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um das Gesetz aufzuheben. Um welches Gesetz ging es? Um das Gesetz Mose. Um das nicht ein Jota wird vergeben. Er hat gesagt, wenn du eine Frau, es soll gesagt, ich soll nicht die Ehe brechen. Darauf stand der Tod. Ich sag euch, wenn ihr eine Frau nur begehrlich anschaut, oder um sie zu begehren, habt ihr in eurem Herzen schon die Ehe gebrochen. Also hat Jesus das abgemildert, was Gottes Wort ist, oder hat er es verschärft? Das ist meine Frage. Er hat es verschärft. Wenn du deinen Bruder hasst, bist du ein Mörder. Du sollst nicht morden. Aber ich sag euch, wenn du deinen Bruder hasst, bist du ein Mörder. Also Gott betrachtet dich, wenn du hasst. Wenn du irgendjemanden, ich sag's einmal so, nicht ausreichend liebst, bist du in Gottes Augen ein Mörder. Gleichzeitig haben wir aber die Gnade in Jesus, Zeitalter der Gnade, dieses Gebot zu erfüllen, obwohl er es erschwert hat, 100-fach erschwert hat. Es war damals im Alten Bund nicht möglich, die Gebote zu halten, deswegen haben sie Opfer bringen müssen, Tieropfer. Aber durch das Blut Jesu, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben, in der Liebe können wir diese Gebote erfüllen. Und in der Liebe ist alles erfüllt. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst, ist alles erfüllt. Und das ist die Kraft, die in uns wirkt.
Abschließend nochmal, vielen Dank, Frank, abschließend nochmal zu dem Thema, dass wir die in der Gemeinde zu richten haben und nicht die in der Welt. Sagt der Paulus, wo er uns Zeremonie oder das Gedenken Christi beim Abendmahl vorführt und sagt, wir sollen uns prüfen. Weil wenn wir also unwürdig vom Brot essen und vom Blut trinken, werden wir gerichtet. Und deswegen, sagt er, sind so viele unter euch krank und einige schon entschlafen. Also wir sollen uns in der Gemeinde auch wirklich gegenseitig korrigieren und auch helfen, dass wir uns gegenseitig richten.
Nicht ermahnen. Heißt
ermahnen, ja.
Das ist ja gut, dass man in Weiß.
Ja. Also wir ermahnen. Ja, er meint nicht richten mit Verdammen, sondern richten in dem Fall ins richtige Leben zu kommen. Ja.
Richten ist, wenn ich dann Steine werfe.
Ja. Ja. Nein, es steht wörtlich richten drin, aber es meint jetzt nicht verurteilen, sondern richten heißt also umkehren. Ja. Ja, ja.
Ja. Nee, richten heißt, ich sage, es ist falsch oder es ist richtig.
Ja. Korrigieren. Richtung geben, ja. Okay. Nein, aber wir verstehen schon, was gemeint ist. Wir müssen ihm sagen, du pass mal auf, du lebst in Sünde, bevor du jetzt das Abendmahl des Herrn feierst, musst du umkehren, Buße tun, deine Sünde bekennen und dann erst zum Abendmahl kommen. Das ist gemeint natürlich. Vielen Dank. Ja, okay. So. Zum Schluss. Psalm 22, die noch nicht geboren sind, werden es hören und weitersagen, Gott ist treu, auf seine Hilfe ist verlassen. Ich möchte uns noch einen Trost mitgeben zum Schluss jetzt. Ja. Gott ist treu, auf seine Hilfe ist verlassen, weil vielleicht sagst du, Reinhold, ihr überfordert uns total. Ja, das kann sein, dass du sagst, ich kann das nicht schaffen. Das, was ihr uns da vorstellt, das ist für mich unerreichbar, unmöglich. Ich weiß es und Jesus weiß es auch und der Heilige Geist auch. Darum sagt er, Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass. Wir dürfen auf Gottes Hilfe vertrauen. Er hilft uns. Er wird euch Mut und Kraft geben und euch vor allem Bösem bewahren. Das ist wichtig, dass wir das mitnehmen jetzt zum Abschluss dieser Botschaft. Gott hilft uns. Er weiß, dass wir schwache Wesen sind und das nicht packen. 1. Korinther 10, 13 sagt der Paulus, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Gott ist gnädig mit uns. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Und es ist wichtig, dass du das mitnimmst zum Schluss jetzt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ich meine, das, was der Adnan gerade gesagt hat, Gott verlangt von diesem verheißenen Sohn Isaak, er war fast 100-jährig und hat keinen Sohn gehabt und jetzt hat er einen Sohn bekommen durch ein Wunder Gottes und Gott sagt, und jetzt gib mir diesen Sohn, opfere ihn mir. Das ist eine Herausforderung. Aber er wird uns in keine Prüfung geraten lassen, die unsere Kraft übersteigt. Auch Abraham hat nämlich gesagt, wenn Gott jetzt fordert, dass ich für ihn meinen Sohn töte, dann wird er ihn auch wieder zum Leben erwecken können. Diese Zuversicht hat Abraham gehabt, weil der Heilige Geist ihm geholfen hat. Sonst ist das übermenschlich, unmenschlich sowas. Im Geist zu wandeln bedeutet nicht nur das Fleisch zu kreuzigen. Ich möchte es nochmal abschließen, weil das gestern für mich das Schlüsselerlebnis war, und die Sünde abzulegen, sondern vielmehr auch durch die Wesensveränderung und Charakterbildung sich in der Kraft der Liebe des Heiligen Geistes auszustrecken nach den Verlorenen und Armen. Es kann doch nicht sein, wenn der Geist in uns die Frucht der Liebe hervorbringt, dass wir darüber weggehen, dass so viele Menschen in die ewige Verdammnis gehen. Das kann und darf nicht sein. Deshalb müssen die Menschen draußen etwas sehen. Erstens, dass wir Liebe untereinander haben und zweitens, dass wir uns um die Verlorenen und Armen in unserer Umgebung, in unserem Umfeld kümmern. Wir brauchen hier den Zehnten nicht und eure Opfergaben nicht, um einen großen Priester mit einem großen Tempel zu finanzieren. Aber wir brauchen es, um dieser Welt um uns herum zu zeigen, wir haben ein Erbarmen mit den Armen. Wir brauchen das Geld und Gott wird dieses Geld einsetzen, damit die Menschen was sehen von dieser Gemeinde Jesu Christi hier in Grafing, dass die sich ausstrecken nach dem Elend und der Not von Menschen. Das ist, was Gott möchte. Und das ist, ihr kennt unsere Vision. Dafür wollen wir das Geld verwenden. Ja, lasst uns dazu an die Geschichte Jesu von den Schafen und Böcken denken. Liest mal als Hausaufgabe Matthäus 25 bis zum nächsten Sonntag für dich selber.
Ein kleiner Satz. Die Frucht des Geistes als erstes fängt an mit Liebe. Und ich habe vor ein paar Wochen erzählt, wir waren auch mit einem Freund bei der Bergwanderung, hatte gefragt, ja, warum müsst ihr das den Leuten erzählen? Lass sie doch allein. Und da habe ich ihm gesagt, wenn du mit einem Freund unterwegs bist, und das eignet sich eigentlich oder passt ja gut, dass wir in den Bergen sind, und du stehst oben und da gibt es zwei Wege. Und einer von unseren Freunden ist letztes Jahr, Gott sei Dank, nicht tödlich gestürzt, aber kurz vor der Kante hat ihn ein Baum gefangen. Und haben wir gesagt, wenn du da stehst und du jemanden hast, den du liebst, und du merkst, der geht in einen Weg, eigentlich in einen tödlichen Weg, und er weiß es nicht, dann wirst du nicht mehr ruhig bleiben. Deshalb ist als erstes, was dir der Geist Gottes in uns bewirkt, ist die Liebe. Wenn die Menschen uns gleichgültig werden, was auch Frank vorhin gesagt hat, die nicht zu lieben, ist schon die Sünde. Also das ist, die Liebe wird in uns eigentlich erstmal erzeugt durch den Heiligen Geist, dass wir das Verlangen haben und die Pflicht auch erkennen, dass wir das sagen müssen. Das kann doch nicht sein, ich sehe, dass er den tödlichen Weg geht und ich sage es ihm nicht. Der bedeutet mir nichts. Es ist keine Liebe. Vielleicht können wir kurz beten und nachher einen Raum für Fragen geben, falls Fragen...
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.